Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem wöchentlichen Datenschutz-Update. Heute ist Freitag, der 15. März 2024. Unser Redaktionsschluss war wie immer heute Morgen, allerdings um 9 Uhr bereits. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße recht herzlich an meiner Seite
Lothar Simonowski.
Ja, Sie hören einen neuen Namen und eine neue Stimme. Wir hatten ja letzte Woche schon das Debüt von Natalia und auch heute haben wir einen Debütanten hier in unserem Datenschutz-Talk-Podcast. Herzlich willkommen, Lothar, im Sprecherteam des Datenschutz-Talk-Podcasts der MigoSense. Magst du vielleicht einen Satz noch kurz zu dir sagen, wer du bist und warum du gut geeignet bist, hier im Sprecherteam zu unterstützen?
Ja, herzlichen Dank, Heiko, für die Einladung ins Podcast-Team. Mein Name ist Lothar Simonowski. Ich bin jetzt schon das zweite Jahr bei der MigoSense und freue mich sehr, hier ins Podcast-Team eingeladen zu sein. Und ja, lass uns loslegen.
Lass uns loslegen, ist ein gutes Stichwort. Wir gucken ja immer am Anfang einmal, was wir heute an Themen so alles mit dabei haben. Ich fange einfach mal mit meinen Themen an. Wir haben einmal das Thema EU-Kommission und die Nutzung von Microsoft 365, ist ja auch unser Titelthema. Dann schauen wir zusammen auf ein vereinfachtes Bußgeldverfahren bei der französischen Aufsichtsbehörde. Dann hätte ich noch ein Update zum Thema WorldCoin-Verbot in Spanien, wo wir letzte Woche darüber berichtet haben. Dann ein Urteil habe ich mitgebracht aus Siegen zum Thema Einsicht in die Nebenkostenabrechnungen von Mietern. Und last but not least würde ich dann noch einen Lesehinweis mitbringen. Was ist es bei dir geworden, Lothar?
Ja, von meiner Seite ist es geworden zum einen die verabschiedete KI-Verordnung des Europäischen Parlaments aus dieser Woche. Es ist auch geworden eine Aussage der Verbraucherzentrale NRW zu aktuellen Phishing-Methoden, zu Phishing-Maschen. Des Weiteren gucken wir uns ein bestätigtes Bußgeld für den Bezahldienst Klarna an. Und Papierakten, DSGVO, ein Thema, was wir vom Bundesverwaltungsgericht aus Österreich bekommen haben. Abschließend möchte ich die Liste mit einem Urteil des Bundesgerichtshofs zu Auskunftsansprüchen.
Wunderbar. Dann lass uns direkt einsteigen. KI-Verordnung ist ja gerade tatsächlich an vielen Stellen ein Thema. Was gibt's Neues?
Wir haben in dieser Woche tatsächlich den Abschluss erreicht, die Verabschiedung der KI-Verordnung durch das Europäische Parlament. Die Verordnung, die Verordnung zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für die künstliche Intelligenz in der EU aussagt. Ja, das Ganze ist am 13. tatsächlich verabschiedet worden und beschreibt tatsächlich viele Dinge, die einhergehen mit der KI. Ne? Die beschreiben, wie die Aufsicht passieren soll bei KI-gestützten Systemen, bei KI-gestützten Informationen. Dazu gab es auch schon eine Resonanz unseres Bundesdatenschutzbeauftragten, Professor Ulrich Kelber. Er hat sich im Grunde sehr positiv zu dieser Einigung geäußert. Vor allem, dass die Aufsichtsbehörden bei Hochrisiko-KI-Systemen fungieren soll, hat aber auch ein paar Potenziale noch aufgezeigt. Zum Beispiel bei dem strikten Verbot von biometrischen Früherkennungssystemen. Also da hätte er sich was Strikteres gewünscht, fordert auch gleichzeitig den deutschen Gesetzgeber auf, von der Öffnungsklausel Gebrauch zu machen und striktere nationale Verbote zu nutzen. Dazu möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben, und zwar in der letzten Silvesterfolge wurde das Thema ja ausgiebig diskutiert mit Maximilian Herrmann. Es lohnt sich, da mal reinzuhören, um da mal einen Status zu bekommen, was letztendlich in der KI-Verordnung alles enthalten ist.
Ich glaube auch, dass das Thema KI natürlich erstmal auch losgelöst von den Datenschutzthemen ein wichtiges Thema ist. Sich da also nochmal auch mit den Inhalten zu beschäftigen, ist ein guter Tipp, nochmal in die Silvesterfolge reinzuhören, was sowieso immer eine gute Idee ist, davon mal abgesehen. Aber natürlich sehen wir auch, und das ist ja auch das, was an vielen Stellen gerade dann die Frage ist, auch mit Blick auf die Meldung von Herrn Kälber, der sich ja auch nochmal dazu geäußert hatte, bezüglich der Aufsicht, dass er das begrüßt, dass hier die Diskussion auch in die Richtung gehen, dass halt die Datenschutzaufsichtsbehörden zuständige Aufsichtsbehörden werden und gleichzeitig natürlich die Frage, die man dann sich auch im Unternehmen durchaus, glaube ich, stellen sollte, inwieweit dann zukünftig bestimmte Governance-Anforderungen in dem Umfeld bei KI-Entwicklung oder auch Nutzung natürlich im Zweifelsfall auch nah beim Datenschutzbeauftragten vielleicht angesiedelt werden. Dazu sei dann auch nochmal auf die Themenfolge mit Maximilian Herrmann hingewiesen. Da haben wir auch nochmal ein bisschen über das ganze Thema Governance gesprochen und warum es halt auch naheliegend ist, hier den Datenschutzbeauftragten oder das Datenschutzteam mit einzubeziehen, weil wir natürlich bestimmte Mechanismen haben, die dort verlangt werden, die wir halt aus dem Datenschutz schon kennen. Und ich glaube, da macht es halt wirklich sehr viel Sinn, sich das wirklich mal im Detail anzugucken und zu überlegen, wie da man Synergien fürs Unternehmen natürlich auch nutzen kann. Und das muss man halt auch sehen, natürlich als Datenschutz dann auch wieder vielleicht davon profitieren kann, weil man halt dann auch quasi direkt sicherstellt, dass man mit eingebunden wird, wenn das sowieso an einer Stelle nachher liegt.
Absolut, kann ich nur unterstützen. Wir sind es ja gewohnt, wir sind ja geübt darin, Risikoentscheidungen und Risikobetrachtungen aus Sicht von betroffenen Personen durchzuführen und am Ende des Tages aus dieser Warte heraus Potenziale fürs Unternehmen aufzuzeigen. Und da ist es letztendlich für den Datenschutzbeauftragten, wie du schon richtigerweise sagst, der frühzeitig eingebunden ist, natürlich ein Mehrwert. Dass man da jetzt keine Sachen verhindert, sondern früh genug mitgestaltet.
Kommen wir zur nächsten Meldung. Der europäische Datenschutzbeauftragte hat Datenschutzverstöße bei der Nutzung von Microsoft 365 durch die EU-Kommission festgestellt und setzt jetzt eine Frist bis zum 9. Dezember. Der europäische Datenschutzbeauftragte hat folgende Verstöße festgestellt. Zum einen ging es um das Thema Zweckbindung. Da hat es die Kommission wohl versäumt, die Arten personenbezogener Daten hinreichend zu bestimmen bei den Systemen und Verarbeitungen, wo sie selber als Kommission mit Microsoft 365 arbeitet und dieses nutzt. Außerdem wurden wohl die Zwecke nicht ausdrücklich und genau angegeben. Es wurde außerdem versäumt, ausreichend zu prüfen, ob halt die Weisungen, die hier im Rahmen der Auftragsverarbeitung typischerweise ja benötigt werden, dann auch ausreichend konkret und dokumentiert sind. Und es wurde auch die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Microsoft und seine Unterauftragsverarbeiter für einen nicht bestimmten Zweck im öffentlichen Interesse kenntlich und ausreichend dokumentiert, dass es wirklich erforderlich und verhältnismäßig ist. Dann gab es aber auch noch Hinweise und ja Kritik an dem Thema Drittlandsübermittlungen. Die Kommission habe es versäumt, angemessene Garantien vorzusehen, die sicherstellen, dass ein gleichwertiges Schutzniveau gewährleistet wird. Und man hat hier auch unklare Regelungen zur Weitergabe von Daten festgestellt. Die EU-Kommission hat nicht ausreichend sichergestellt, dass Daten, die im EWR verarbeitet werden, auch nur das Recht der EU und der Mitgliedstaaten quasi herangezogen werden darf, wenn es um die Frage geht, ob die Daten ohne Weisung der EU-Kommission auch weitergegeben werden dürfen. Die EU-Kommission hat nun Zeit, alle Datenströme auszusetzen, die sich aus der Nutzung von M365 an Microsoft und seine verbundenen Unternehmen und Unterauftragsverarbeiter ergeben, die in Drittländer ansässig sind und nicht einem Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 47 Absatz 1 der Verordnung 2018-1725 fallen. Außerdem sind alle Verarbeitungen, die die EU-Kommission in dem Zusammenhang halt betreibt, dann auch entsprechend in Einklang mit der gerade genannten Verordnung zu bringen und es muss nachgewiesen werden. Also ein paar Hausaufgaben, die die EU-Kommission hier zu erledigen hat. Dazu muss man halt wissen, die datenschutzrechtlichen Anforderungen an die EU-Kommission richten sich nach dieser Verordnung 2018-1725, also nicht nach der Datenschutzgrundverordnung. Inhaltlich muss man aber auch dazu sagen, gibt es da halt schon eine sehr hohe Deckung. Der EU-Datenschutzbeauftragte hatte nach der Schrems II-Entscheidung im Mai 2021 eine Untersuchung eingeleitet und ihr Ziel war es halt zu überprüfen, ob die Kommission die zuvor vom europäischen Datenschutzbeauftragten herausgegebenen Empfehlungen zur Nutzung von Microsoft-Produkten und Diensten durch die Organe und Einrichtungen der EU einhält. Das ist halt, wie gesagt, finde ich, wenn man sich das halt anguckt, durchaus ganz spannend. Die Themen, die hier adressiert werden, betreffen viel weniger Microsoft 365 selber als zumindest doch viele Themen, die intern bei der Kommission offensichtlich nicht vernünftig umgesetzt wurden. Und das ist natürlich, wenn man sich das halt so anschaut, vielleicht ist nicht gerade ein gutes Zeugnis für die EU-Kommission, wenn man die eigenen Regeln schon nicht so richtig ernst nimmt, dann wird es natürlich auch für Aufsichtsbehörden schwer, sowas im Zweifelsfall natürlich dann zu argumentieren, weil man das von den Unternehmen aber verlangt. Deswegen finde ich es unterm Strich natürlich auch völlig richtig, dass der europäische Datenschutzbeauftragte hier dann seine Untersuchungen auch mit so einer Konsequenz am Ende ableitet und ausspricht, auch veröffentlicht. Es hat jetzt, wie gesagt, keine direkten Auswirkungen auf die Unternehmen in der EU. Allerdings sollte man natürlich diese Themen trotzdem auch nochmal vielleicht im eigenen Unternehmen prüfen. Weil auch das, wie gesagt, ist natürlich naheliegend, dass auch andere Aufsichtsbehörden hier nochmal hingucken. Und da haben wir auch in der Silvesterfolge drüber gesprochen mit Stefan Hessel, dass halt natürlich gerade diese Themen sehr viel häufiger von den Aufsichtsbehörden adressiert und kritisiert werden, als nachher die DPAs mit Microsoft.
Ja, sehr spannend. Und die ersten Ausführungen von dir, Heiko, bezüglich Zweckbindung, Drittlandsübermittlung und so weiter, das begegnet uns in unserer Praxis ja auch häufiger, ne? Und unsere Empfehlung, wenn wir die aussprechen würden, an der Stelle würde auch in Richtung VVT gehen, ne? Weil das sieht so aus, als ob da das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten auch für eine geplante oder schon implementierte Verarbeitung nicht sauber dokumentiert wurde. Also da hätte man das eine oder andere schon erledigen können.
Ich glaube auch. Vielleicht schicken wir mal ein Angebot rüber.
Wir machen das, ja. Genau. Ja, kommen wir zu einem weiteren Thema, und zwar die Verbraucherzentrale NRW warnt ganz aktuell vor neuen Phishing-Methoden, und zwar in ihrem Phishing-Radar. Das ist ein Portal, ein Informationsportal der Verbraucherzentrale, in dem über Phishing-Methoden, Phishing-Attacken berichtet wird mit entsprechenden Handlungsempfehlungen. Ganz aktuell sind im Moment Phishing-Aktivitäten der Sparkasse. Die vermeintlichen Sparkassenabsender verweisen auf eine abgelaufene oder abzulaufen drohende Push-Tan-Verbindung mit der dringenden Empfehlung einer Verlängerung. Ein entsprechender Link wird zur Verfügung gestellt. Des Weiteren auch von der DKB Bank mit dem Hinweis, dass es Probleme mit dem Server gibt, oder Amazon Prime Nutzer erhalten Phishing-E-Mails mit der Aufforderung, Kundendaten abzugleichen. Das Portal an sich hat jetzt schon in dieser Woche eigentlich täglich berichtet darüber. Das scheint wohl so, dass Phishing-Attacken nach wie vor en vogue sind und offensichtlich auch sehr erfolgreich sind. Es lohnt sich da immer mal reinzuschauen, auch wenn man in seinem eigenen E-Mail-Postfach Phishing-E-Mails vermutet. Dort kann man es schnell mal abgleichen. Und was ich gesehen habe, eine sehr schöne Funktion: wenn man Phishing-E-Mails bekommen hat, kann man die auch sehr, sehr gerne weiterleiten an die Mailadresse phishing@verbraucherzentrale.nrw. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen.
Guter Hinweis. Schauen wir nach Frankreich. Die CNIL, die französische Aufsichtsbehörde, verhängt im Rahmen ihres Sanktionsverfahrens, eines vereinfachten Sanktionsverfahrens, 15 Bußgelder zwischen Januar und März diesen Jahres in einer Gesamthöhe von knapp 100.000 Euro. Die Bußgelder werden über ein vereinfachtes Verfahren, wie gesagt, erteilt und können eine maximale Höhe von jeweils 20.000 Euro haben. Und hier hat man in Frankreich halt jetzt die ersten Erfahrungen gesammelt mit diesem vereinfachten Verfahren. die insbesondere dann zur Anwendung kommen, wenn es in einem Sachverhalt bereits eine gefestigte Rechtsprechung gibt oder wenn es schon vorherige Entscheidungen gab, die das quasi einen ähnlichen Sachverhalt hatten oder einen gleichen Sachverhalt hatten oder wenn halt die Einfachheit in Sachen Rechtsfragen gegeben ist aufgrund der Umstände und des Sachverhaltes. Hier jetzt in den konkreten Fällen gab es zum Beispiel halt Fälle, wo einfach eine fehlende Kontaktmöglichkeit zum Datenschutzbeauftragten Grund waren. Es gab aber auch teilweise zum Beispiel dann einen Verstoß auf hinsichtlich der Aufgaben und Ressourcen eines Datenschutzbeauftragten, mangelnde Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, also eine Vielzahl an ja wirklich zweifelsvoll würde ich sagen kleineren Delikten vielleicht. Aber, und das ist, glaube ich, dann auch das, was man vielleicht jetzt hier für Deutschland nochmal sich vor Augen führen sollte, ist halt, dass die Aufsichtsbehörden ja insgesamt versuchen, auch das, die Durchsetzung der DSGVO zu verbessern und zu beschleunigen. Wir hatten gestern zum Beispiel auch im Bitkom den Arbeitskreis Datenschutz, der getagt hat. Da war auch Sergej Lagodinsky zu Gast, der stellvertretende Vorsitzende des LIBE-Ausschusses und Mitglied des Europaparlaments, der halt auch da sehr stark dran arbeitet, dass halt zum Beispiel das Enforcement und die dazugehörige Verordnung sich jetzt auch auf den Weg begibt und nochmal deutlich verschärft wird. Also das, was wir, glaube ich, in Deutschland uns vor Augen führen müssen oder in allen Mitgliedstaaten, ist halt, dass das Durchsetzen der Anforderungen und das Verhängen von Bußgeldern zukünftig sicherlich noch ein wenig straffer wird und im Zweifelsfall, wie gesagt, wenn man sich den Bericht des LIBE-Ausschusses ansieht, auch deutlich beschleunigt wird. Also sowohl im Sinne der Betroffenen, dass die natürlich schneller Entscheidungen haben und die Aufsichtsbehörden natürlich hier auch ein bisschen unter Druck gesetzt werden einerseits, aber auf der anderen Seite sicherlich dann auch priorisieren müssen. Und ich glaube, das ist nicht immer nur positiv für die Unternehmen.
Ja, es kann ich nachvollziehen. Und wir sind auch tatsächlich bei der nächsten Meldung zum einen weiterhin im Bereich der Bußgelder. Zum anderen führen wir unsere Europareise fort, indem wir jetzt nach Schweden gehen. Wir haben einen Heise-Bericht zufolge eine Bestätigung eines Zwangsgeldes für den Bezahldienst Klarna. Klarna ist ja in der Herausforderung, ein Zwangsgeld in Höhe von 7,5 Millionen schwedischen Kronen bezahlen zu müssen. Das sind umgerechnet 670.000 Euro. Das wurde am 11.03., also auch ganz frisch in dieser Woche, erneut festgestellt. Zum Hintergrund: Es geht um die Klarna-Webseite, die in 2020 untersucht wurde und nicht den Transparenz- und Informationsanforderungen der Datenschutzgrundverordnung entsprochen hat. Es wurde beispielsweise nicht erklärt, für welche Zwecke und auf welche Rechtsgrundlage Datenverarbeitung stattfinden. Darüber hinaus wurden irreführende Angaben zu Datenweiterleitung festgestellt. Seinerzeit wurde schon durch die Datenschutzaufsicht das Bußgeld in Höhe von 7,5 Millionen festgestellt, was zwischenzeitlich abgesenkt wurde auf 6 Millionen Kronen, jetzt aber wiederum bestätigt wurde auf 7,5 Millionen schwedische Kronen. Was zum einen zeigt, dass letztendlich die Webseiten einen sehr großen Impact haben in der Feststellung der Datenschutzgrundsätze, zum anderen aber auch, wie Heiko gerade in seiner vorhergehenden Nachricht schon ja deutlich bei den Bußgeldern Geschwindigkeit aufwarten müssen.
Ja, und da sei auch nochmal darauf hingewiesen, das hatten wir auch neulich noch, dass zum Beispiel die Bayerische Aufsichtsbehörde ja jetzt auch angekündigt hat, noch mehr automatisiert Webseiten zu prüfen. Ich finde, das ist halt sozusagen nicht nur das Einfachste zum Prüfen, sondern letztendlich damit auch das Dringlichste, was man halt als Unternehmen sauber haben sollte, weil da, wie gesagt, ist die Angriffsfläche sehr exponiert und sehr einfach auszunutzen, in Anführungszeichen auszunutzen, aber ja, das ist sehr offensichtlich, wenn man da halt nicht gut aufgestellt ist. Ja, unsere Europareise geht weiter nach Spanien, aber mit deutschem Bezug. Die Betreiberfirma von WorldCoin wehrt sich gegen die Anordnung der spanischen Datenschutzaufsichtsbehörde und erhebt Klage dagegen. Letzte Woche hatten wir ja schon über die Untersagung der weiteren Verarbeitung von personenbezogenen Daten von dem Projekt bzw. durch die Firma berichtet. Hier werden ja die Autorisierung und die Identifizierung der entsprechenden Guthaben über einen Iris-Scan realisiert, was natürlich biometrische Informationen über Betroffene sind. Und die spanische Aufsichtsbehörde hatte hier letztendlich letzte Woche dann entsprechend das untersagt. Dagegen geht das Unternehmen nun gerichtlich vor. Das Unternehmen Tools for Humanity, kurz TFH, sieht die DSGVO verletzt, da sie die spanische Aufsichtsbehörde für nicht zuständig hält. Das Unternehmen mit Sitz in Erlangen hatte bei der Entwicklung mit dem Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht, kurz BayLDA, ja zusammengearbeitet und das sieht sich laut einer DPA-Meldung auch als federführende Aufsicht hier. Gegenüber Eise Online hatte TFH der Aufsichtsbehörde in Spanien vorgeworfen, wohl ungenaue und irreführende Behauptungen über WorldCoin zu verbreiten. Und man hatte dann daraufhin der Aufsichtsbehörde auch angeboten, sich halt detaillierter mit der Technik auseinanderzusetzen oder die sich anzusehen und auch zu erläutern, was wohl aber dort nicht angenommen wurde. Vom Bayerischen Landesamt heißt es dazu, man habe halt im Rahmen der Produktentwicklung bis Sommer 2023 eine Basisprüfung eingeleitet und mit der Einführung des WorldCoin habe man dann auch noch eine intensivere Kontrolle begonnen. Und ja, die Ergebnisse stehen noch nicht öffentlich zur Verfügung, aber das BayLDA hat gesagt, dass man die Ergebnisse der Schwerpunktprüfung in den nächsten Wochen kommunizieren könne. Also von daher werden wir da natürlich geduldig sein. Ich weiß auch nicht, ob es öffentlich kommuniziert wird oder an das Unternehmen, das werden wir dann sehen. Von daher schauen wir jetzt mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich kann aber den Unmut durchaus verstehen, dass wir natürlich, wenn wir eine zuständige Aufsichtsbehörde, eine federführende haben, dass man dann natürlich sich als Unternehmen auch ein Stück weit darauf verlassen möchte, dass dann sowas auch mit der zuständigen Aufsichtsbehörde quasi zu klären ist. Ja, ganz kurz nochmal zum Hintergrund. Bei dem Iris-Scan werden halt ansonsten eigentlich keine weiteren persönlichen Daten wie Name, Geburtstag oder Adresse erhoben. Das heißt, WorldCoin sieht hier, wie gesagt, alle rechtlichen Anforderungen eigentlich als erfüllt an. Aber das Ganze stößt halt, wie gesagt, aufgrund des Iris-Scans schon auf großes Misstrauen in Politik und auch bei Behörden. Von daher überrascht es vielleicht auch nicht so sehr, dass die deutsche Bankenaufsicht BaFin wohl das Projekt auch untersucht.
Das ist eine spannende, ein spannender Punkt, genauso wie die Wahl der Aufsichtsbehörden, aber auch, und da bin ich auch sehr, sehr gespannt aus technischer Sicht, wie sicher ist denn der Iris-Scan? Was haben wir denn da noch zu erwarten aus Sicht der technischen und organisatorischen Maßnahmen?
Absolut.
Wir sind auf unserer Europareise jetzt in Österreich. Und zwar haben wir ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in Österreich auf dem Tisch. Und zwar geht es hier um das Auskunftsrecht in Bezug auf Papierakten. Wir haben einen Petenten, der bei der Datenschutzaufsicht beschwert hat, keine vollständige Auskunft seiner personenbezogenen Daten sowie keine Kopien bekommen zu haben. Und zwar von den Bauämtern in Österreich, die letztendlich beauskunftet haben, dass die Auskunft sehr wohl komplett wäre und auch in der entsprechenden Güte bereitgestellt wurde, mit Ausnahme der Bauakten, die in Papierform vorliegen und demnach ja mit einem erhöhten manuellen Aufwand verbunden wären, wenn diese als Kopie beauskunftet werden sollen. Das Ganze hat das Bundesverwaltungsgericht in letzter Instanz auch bestätigt, dass es bei Papierakten nicht Datenbanken, Datensysteme handelt, die automatisch nach personenbezogenen Daten gefiltert werden können und müssen nicht beauskunftet werden, wenn es einen entsprechenden ungerechtfertigten Aufwand bedeutet.
Ich glaube, das ist nochmal für die Praxis ein sehr hilfreiche Entscheidung und wir verlinken natürlich auch den Link zur Entscheidung in die Shownotes, weil da wird sicherlich bei Bedarf auch nochmal ein detaillierterer Blick notwendig sein, wenn man sich dann darauf berufen möchte. Ja, wir landen jetzt in Deutschland wieder im Siegerland, um genau zu sein. Das Amtsgericht Siegen hat entschieden, dass die Einsicht von Mietern in Verwaltungsunterlagen zur Nebenkostenabrechnung nicht gegen die DSGVO verstößt. Hier ist die Einsicht laut Gericht durch ehemalige und gegenwärtige Mieter nicht widersprüchlich gegen die Vorgaben der DSGVO, auch wenn sie ein zwingendes anwendbares Recht natürlich ist. Die Einsicht sieht hier entsprechend auch nach der herrschenden Meinung die Anwendung der Rechtsprechung des BGH zum Mietrecht erfüllt und sagt halt, in Mehrparteienhäusern ist auch die Darlegung eines besonderen Interesses des Mieters an der Belegeinsicht nicht erforderlich. Das heißt also, ein allgemeines Kontrollinteresse des Mieters ist wohl ausreichend und es genügt hier halt auch schon ein allgemeines Interesse des Berechtigten, die Tätigkeit des Abrechnungspflichtigen zu kontrollieren. Hintergrund war, dass eine Wohnungseigentümergemeinschaft einen externen Verwalter beauftragt hatte und der Vermieter hatte dem Mieter gegenüber oder hatte der Verwaltung gegenüber den Mieter ermächtigt, die Einsicht vorzunehmen. Der Verwalter lehnte das erstmal aus Datenschutzgründen ab und verlangte außerdem noch 75 Euro nachher pro Stunde für Kopierarbeiten und dem hat das Amtsgericht Siegen letztendlich dadurch natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht und den Verwalter verpflichtet, hier dann auch entsprechend Auskunft zu erteilen.
Mit meiner und unseren letzten Meldung sind wir oder wir bleiben in Deutschland und zwar geht es hier um ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Wir haben ein Urteil vom 6.2.24 vorliegen, wonach es um die Ansprüche oder Nicht-Ansprüche aus Artikel 15 bezüglich der Abschriften aus Versicherungsverhältnissen anbelangt. Und zwar geht es ganz konkret um Unterlagen bei Prämienanpassungen in der privaten Krankenversicherung. Wir haben einen Kläger, einen Petenten, der eine Beitragserhöhung für unrechtmäßig hält und hat diesbezüglich das Versicherungsunternehmen aufgefordert, entsprechend sämtliche Unterlagen zu dieser Preisanpassung, zu dieser Prämienanpassung zu beauskunften, inklusive des Mailverkehrs, inklusive der Kommunikation. Das Ganze war schon im Jahr 2016, wonach letztendlich das Bundesgerichtshof geurteilt hat, dass es keinen Anspruch aus Artikel 15 bezüglich der Abschriften der Unterlagen besteht. Begründet wurde das Ganze, dass diese Kommunikation bzw. das Anschreiben zwar personenbezogene Daten in Teilen enthält, allerdings in ihrer Gesamtheit mit Darstellung, mit Kalkulation, mit Berechnungen wohl keine personenbezogenen Daten des Klägers darstellen. Ne? Von daher wurde das Urteil gesprochen, dass es keinen Anspruch auf die Abschriften der Unterlagen in Prämienanpassung anbelangt. Auch hierzu, wir verlinken das Aktenzeichen in unseren Shownotes.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Lothar. Das Beste haben wir uns natürlich zum Schluss aufgehoben. Das ist ein Lesetipp. Wir haben bei uns auf der Migosense-Webseite im Blog einen neuen Beitrag veröffentlicht zum Thema sicheres WLAN im Homeoffice, IT-Sicherheit für zu Hause. Da gehen wir nochmal, oder der Kollege Stefan Auge geht da nochmal auf das 1x1 des sicheren WLAN ein, wie auch Mitarbeiter, die ohne große Kenntnisse über die Details der IT-Sicherheit ein Basislevel an Sicherheit im eigenen Heim einrichten können. Und das natürlich nicht nur Unternehmen hilft, sondern im besten Fall natürlich auch dem Mitarbeiter selber, weil er dadurch einfach für die eigene IT natürlich auch ein besseres Sicherheitsniveau erreicht. Also auch das verlinken wir in den Shownotes und empfehlen da natürlich nochmal einen Blick reinzuwerfen, beziehungsweise das natürlich insbesondere Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeitenden vielleicht nochmal an die Hand zu geben, weil wie gesagt, wir alle, die hier regelmäßig zuhören, gehe ich davon aus, das schon ganz gut im Blick und im Griff haben. Aber wie gesagt, wir sind ja alle auch immer wieder die, wie heißt das, Botschafter. Danke.
Genau.
Die Botschafter für Datenschutz und Informationssicherheit. Von daher legen wir das ans Herz. Lothar, wie war es beim ersten Mal?
Die Aufregung hat sich im Verlauf gelegt. Also ich fand's sehr gut. Ich hoffe, dass es auch entsprechend geworden ist. Also sehr spannend, sehr professionell. Das ist ja das erste Mal, dass ich dann auch live hinter die Kulissen schauen darf, hinter den Vorhang luken darf. Es ist schon sehr, sehr professionell. Vielen Dank. Ich freue mich auf die nächsten, oft weitere Termine, auf weitere Podcast-Gestaltung und bin jetzt happy, ne?
Wunderbar, ich auch. Wir haben ja noch ein paar Aufnahmen geplant dieses Jahr. Von daher freuen wir uns natürlich, wenn es Ihnen auch gefallen hat und auch Sie uns Feedback geben. Es gibt dafür ja viele Möglichkeiten, die haben wir schon oft genannt hier. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail, datenschutztalk@migosense.de oder auf den gängigen Social-Media-Plattformen beziehungsweise gerne natürlich dann auch auf Twitter oder auf Ihrer Lieblings-Podcast-App-Plattform dürfen Sie auch gerne rezensieren. Hinterlassen, freuen wir uns natürlich auch immer. Und wenn Sie uns weiterempfehlen, sowieso. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören. Starten Sie gut ins Wochenende mit unseren News und dann würde ich sagen, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
Auf bald.